Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Eine kurze Arbeitswoche für die meisten. Ein Tag noch, dann folgt am Freitag, der 1. Mai. Ein gesetzlicher Feiertag, nicht nur in Deutschland. Vielen jedoch ist derzeit kaum zum Feiern zumute. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und bröckelnde Existenzen. Dramatische wirtschaftliche Folgen der Pandemie. Die Bundesregierung versucht mit Milliardenpaketen den Betroffenen unter die Arme zu greifen. Heute neue Beschlüsse, mehr dazu gleich. Auch wer weiter ein sicheres Einkommen hat, wird in diesem Sommer wohl kaum einen großen Urlaub antreten. Heute wurde die weltweite Reisewarnung verlängert. Was ist möglich für Familien in diesen Ferien? Steht eine ganze Branche vor dem Aus? Dazu ein Interview mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareis. Der tägliche bange Blick auf die Zahlen und Daten des Robert-Koch-Institutes belegt, die Pandemie ist noch nicht besiegt. Es liegt noch ein langer, schwieriger Weg vor uns. Und weder Wissenschaft noch Politik haben eine exakte Karte. Doch das Ziel ist klar, das Virus muss gestoppt werden. Ein Allheilmittel ist bislang nicht in Sicht. Es braucht viele kleine Maßnahmen, um diesen harten Gegner in die Knie zu zwingen. Heute weitere Beschlüsse der Bundesregierung, zusammengefasst von Volker Findhammer.
Es waren formal nur Formulierungshilfen und keine fertigen Gesetzentwürfe, die das Bundeskabinett heute verabschiedet hat, aber wieder welche mit weitreichenden Hilfen und Vorkehrungen im Zuge der Corona-Krise. Etwa die Ergänzungen zum Pandemiegesetz, die Gesundheitsminister Jens Spahn heute vorgelegt hat. Allein darin sind 28 Maßnahmen vorgesehen.
Deshalb müssen wir an ganz vielen Stellen parallel auf die Herausforderungen dieses Ausbruchs reagieren. Unsere Ziele sind dabei, das Pandemiegeschehen besser einschätzen zu können. Wir wollen besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion schützen. Wir wollen die Abläufe im Gesundheitssystem verbessern und die Akteure in diesem System dabei unterstützen.
So soll etwa die Zahl der Corona-Tests deutlich ausgeweitet werden, wobei die gesetzlichen Krankenkassen auch die Kosten für spezielle Reihenuntersuchungen etwa zum besseren Schutz von Pflegekräften und Pflegebedürftigen übernehmen. Ärzte und Labore sollen den Gesundheitsämtern fortan nicht mehr nur die Verdachtsfälle und bestätigte Infektionen melden müssen, sondern auch negative Testergebnisse und wiedergenesene Fälle, um einen besseren Überblick über die Entwicklung der Epidemie zu bekommen. Für den besseren Infektionsschutz sollen auch die Vorsorgemaßnahmen für die nächste Grippesaison erweitert werden. So soll der Vorrat am nötigen Grippeimpfstoff um ein Drittel aufgestockt werden, auch um eine mögliche Doppelbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Zu den Neuregelungen gehört auch die Kostenbeteiligung für den einmaligen Pflegebonus von bis zu 1.500 Euro für alle Altenpfleger. Da soll jetzt die Pflegeversicherung 2/3 der Kosten übernehmen, wobei ein Teil über einen Bundeszuschuss aufgefangen werden soll, um einen zu starken Anstieg der Beiträge zur Pflegeversicherung zu vermeiden. Ein weiterer Kabinettsbeschluss umfasst die von Sozialminister Hubertus Heil eingebrachte Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, das nach 4 Monaten auf 70 und ab dem 8. Monat auf 80% der letzten Bezüge erhöht werden soll, wobei Arbeitnehmer mit Kindern jeweils noch 7% mehr erhalten.
Wir wollen nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern wir wollen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen, die sehr lange in Kurzarbeit sind, vor unzumutbaren Lohneinbußen geschützt werden.
Das gilt auch für jene, für die der Bezug des Arbeitslosengeldes regulär nach 12 Monaten zwischen Mai und dem Ende dieses Jahres ausläuft. Da soll die Bezugsdauer um weitere 3 Monate verlängert werden, um ein Abgleiten in Hartz IV aufgrund der Corona-Krise zu vermeiden. Alle beschlossenen Maßnahmen gehen mit erheblichen Ausgabensteigerungen in Milliardenhöhe einher. Unterdessen kam Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute nicht umhin, die schwerste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik vorherzusagen. Aufgrund der nationalen und weltweiten Einschränkungen rechnet die Regierung mit einem Einbruch von 6,3% beim Bruttoinlandsprodukt.
Wir sind in der Projektion etwas vorsichtiger als die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute, mit dem Ergebnis, dass wir glauben, dass wir mit unserer Projektion von rund 6% rückläufigem Wachstum in der Zone einer realistischen Betrachtung uns bewegen.
Allein die Exporte gehen um fast 12% zurück, die Inlandsnachfrage um 7,5% und fast zwangsläufig wird die Arbeitslosigkeit trotz der umfangreichen Kurzarbeiterregelungen steigen. Jedoch geht das Wirtschaftsministerium derzeit davon aus, dass sich die konjunkturelle Entwicklung durch stetige Lockerungen bei einem guten Verlauf der Pandemie ab dem dritten Quartal wieder erholen wird und das Wachstum im kommenden Jahr bereits wieder über 5% liegen könnte. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es zu keinem weiteren Shutdown kommt. Peter Altmaier kündigte zudem, wie zuvor schon Finanzminister Olaf Scholz, ein Konjunkturprogramm an, um die Wirtschaft nach der Krise wieder in Fahrt zu bringen.
Aus Berlin, Volker Findhammer. Home sweet home oder länger auf Deutsch Norden, Osten, Süden, Westen. Doch zu Hause ist's am besten. Ein Kalenderspruch aus der Mottenkiste der 50er Jahre, doch aktueller denn je. Wer in diesem Sommer von Sonne, Sand und Meer in fernen Ländern träumt, dürfte wohl enttäuscht werden. Die Pandemie erdet uns in der Heimat. Heute hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung verlängert. Vorerst bis Mitte Juni. Dazu Markus Pindur und zu weiteren Aspekten der Pandemie.
Die Corona-Pandemie berührt längst alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und sie belastet die Schutzlosen und Unterprivilegierten am stärksten. Das Thema der häuslichen Gewalt steht nicht erst seit Corona auf der Arbeitsagenda von Familienministerin Giffey, aber es bekommt in Zeiten der Pandemie eine neue Dringlichkeit. Und nicht erst seit heute steht die Befürchtung im Raum, dass wegen der Einschränkungen die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland deutlich ansteigen könnte. Deshalb hat die Ministerin jetzt mit großen Einzelhandelsketten wie Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Penny, Real und Rewe eine Vereinbarung geschlossen. Plakate mit Hilfsangeboten bei häuslicher Gewalt werden in Kürze im Kassenbereich, an den Ein- und Ausgängen und an den schwarzen Brettern der Supermärkte hängen, so die Ministerin.
Wir erleben, dass Familien gerade in einer auch großen Belastungssituation sind, weil die Kontaktsperren gelten, weil es eine beengte häusliche Situation gibt. Und im Moment ist für viele Menschen der Supermarkt der Ort, an dem tatsächlich man noch sein kann, auch in den man regelmäßig geht. Und das ist auch unser Ansatzpunkt zu sagen, wenn wir Menschen erreichen wollen mit Hilfsangeboten, mit Möglichkeiten in einer Gewaltsituation sich auch Hilfe zu holen, dann ist der Supermarkt der richtige Ort dafür.
Auch auf der Rückseite vieler Kassenzettel sollen sich in Zukunft Informationen über Hilfsangebote der Initiative stärker als Gewalt finden. Der Druck wächst insgesamt auf die Familienministerin und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Gestern einigten sich die Familienminister auf ein Konzept zur Kita-Öffnung.
Deshalb ist ja das Plädoyer, dass wir eben schrittweise auch wieder hinkommen müssen zu Öffnungen von Kitas, von Schulen. Das hat die KMK entsprechend auch beschlossen und gesprochen. Und aber auch von anderen Räumen außerhalb der eigenen Wohnung, wie zum Beispiel bei Spielplätzen.
Der gemeinsame Familienurlaub im Ausland steht dagegen weiter in den Sternen. Außenminister Maas erteilte Hoffnungen auf ein schnelles Ende der weltweiten Reisewarnung eine Abfuhr.
Das ist eine Entscheidung, die wir treffen mussten, weil wir bei der Bekämpfung des Virus, bei der Pandemieentwicklung noch nicht so weit sind, dass wir sorgenloses Reisen empfehlen können. Wir haben nach wie vor die Situation, dass es in vielen Ländern Einreisebeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen gibt, dass der internationale Flugverkehr am Boden liegt. Und deshalb ist es notwendig, die weltweit geltende Reisewarnung bis Mitte Juni zu verlängern.
Genauer bis zum 14. Juni. Niemand, so der Außenminister, könne versprechen, dass die Reisewarnung danach aufgehoben werden könne. Maas schließt allerdings Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen Ländern zur Ermöglichung eines grenzüberschreitenden Sommerurlaubs nicht aus. Das hängt jedoch maßgeblich von der Entwicklung der Pandemie in den nächsten Wochen ab.
Soweit der Bericht von Markus Pindur. Und am Telefon begrüße ich jetzt den CDU-Politiker Thomas Bareis. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und seit 2 Jahren Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Ich grüße Sie, Herr Bareis. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, das klingt nach einem Traumjob, Herr Bareis. Sind Sie aber derzeit eher der Insolvenzverwalter einer ganzen Branche?
Also in der Tat ist es ein schöner Job, weil man wirklich viele, viele Branchen auch mit vertreten darf, die sehr vielfältig sind, die sehr erfolgreich sind, über 3 Millionen Beschäftigte. Wobei derzeit ist es in der Tat eine sehr, sehr starke Krisenbewältigung Und ich führe viele Gespräche mit Betroffenen vor Ort, egal ob Hotels oder Restaurants, Freizeitparks, Busunternehmen, die wirklich Existenzängste haben und Sorge haben, wie geht es die nächsten Monate weiter. Diese Branche wurde als erstes ganz hart getroffen mit vielen Schließungen. Und ich glaube, dass diese Branche auch sehr, sehr lange noch getroffen sein wird, weil einfach auch das Hochfahren, das Lockern von Maßnahmen zwar kommen wird irgendwann mal, aber auch da die Umsätze relativ langsam losgehen und natürlich auch viele Menschen noch vorsichtig sind und gerade die Reisebranche, Tourismusbranche in ihrer Vielfalt auch dann noch lange drunter leiden wird.
Sie sagen lange. Gibt es einen ungefähren Zeitraum, den Sie nennen können, wann auch in dieser Branche, in Ihrer Branche, dem Tourismusbereich wieder etwas gelockert werden kann?
Ich glaube, für uns in der Politik ist dieses Problem dieses Mal so, dass wir in einem unsicheren Terrain uns bewegen und wirklich auch da uns Schritt für Schritt voranarbeiten und nicht so richtig in die Länge und in die Zukunft schauen können. Das ist echt ein Problem und damit natürlich auch werden viele Erwartungen enttäuscht, die da sind. Ich glaube, wir müssen wirklich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr stark schauen, dass wir diese Pandemie, die Infektionskette durchbrechen und auch wirklich hier dafür sorgen, dass Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle steht. Aber dann auch wirklich alles Mögliche tun, um auch da die Wirtschaft wieder anzukurbeln, Unternehmen wieder öffnen, Lockerungen der Maßnahmen voranbringen und vor allen Dingen auch durch einen Katalog von Sicherheitsmaßnahmen. Auch dafür sorgen, dass Reisen wieder machbar ist, dass man auch wieder sicher reisen kann. Wir brauchen auf Ort dann diese Kriterien, Standards, dass auch da wirklich Gesundheit an der Stelle steht, dass Mundschutz, dass Abstandsregeln eingehalten werden und damit auch wirklich dann der Restaurantbesuch oder auch der Besuch eines Freizeitparks oder auch Urlaub wieder dann auch möglich sein kann.
Sie reden über Deutschland, Herr Bareis. Würden Sie denn einer Familie jetzt raten für Juli, August, für die Sommerferien, 14 Tage All-Inclusive Spanien, Tunesien oder die Türkei zu buchen? Oder sagen Sie lieber Finger weg von so einer Buchung?
Es ist schwer, irgendwie Ratschläge zu geben, aber ich glaube, die nächsten Monate wird eine Reise nach Spanien oder auch die Türkei, Griechenland noch schwer machbar sein. Derzeit sind ja auch noch alle Flüge gestrichen und man weiß noch gar nicht, wenn der Flugplan wirklich dann losgeht. Deshalb rate ich auch in diesem Sommer etwas stärker auch den Schwerpunkt auf Deutschland zu legen. Wie gesagt, wir haben hier viele schöne Ziele und ich hoffe dann, dass wir auch hier schrittweise die deutschen Hotels und Restaurants oder gemeinsam öffnen können. Ich glaube, dass wir auch mit den Nachbarländern uns eng abstimmen müssen. Es ist auch wichtig, dass wir hier gemeinsam vorgehen, gemeinsam auch Sicherheitsstandards in Europa definieren, sodass auch da relativ schnell auch wieder in Europa das Reisen möglich ist. Nicht nur für Tourismus, sondern auch für Geschäftsreisen und den regelmäßigen Austausch. Und daran arbeiten wir heute schon. Aber wie gesagt, wir können erst dann loslegen, wenn auch zu erkennen ist, dass die Pandemie wirklich auch im Griff ist.
Keine Fernreisen, davon raten Sie ab, Spanien, Tunesien, die Türkei. Gibt es denn bessere Chancen mit dem Auto vielleicht auf ein einsames Ferienhaus im Sommer in der Toskana, einen Landgasthof in den Alpen oder sollte man das jetzt auch lieber lassen oder sollte man jetzt buchen, jetzt wo noch etwas frei ist?
Also wenn man den Blick auf Deutschland legt, sieht man auch in Deutschland ja, dass wir jetzt langsam wieder beginnen, gerade mit Ferienhäusern, Ferienwohnungen. Auch die Zweitwohnung, die ja teilweise ja auch in manchen Regionen eine große Rolle spielt, ist ja jetzt wieder teilweise dann auch in manchen Bundesländern auch dann zu besuchen, zu buchen auch. Und das ist etwas, was zeigt, dass wir ja wieder die Lockerungen auch wirklich dann auch vorantreiben. Aber ich glaube, dass einfach es sehr, sehr schwer fällt, derzeit noch eine Prognose abzugeben, ob die Reise nach Italien, nach Spanien jetzt im Juli, August, September machbar ist. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell vorangehen können. Aber auch die Reisewarnung heute vom Auswärtigen Amt, die auch da nicht den Kollegen schlecht gefallen ist, die sagt, bis zum 14. Juni wird die ganze Welt quasi als unsicher angesehen, zeigt schon auch da, dass wir noch einiges an Zeit vor uns haben, wo wir wirklich auch noch weitestgehende Einschränkungen haben im Bereich des Reisens, wo keine Flüge sind, wo kein Austausch da ist, wo auch teilweise noch Grenzen geschlossen sind. Und es zeigt auch, wie stark der Einschnitt auch ist.
Wir haben eingangs, Herr Bareis, über die finanzielle Notlage in Ihrer Branche geredet. 60% der Reisebüros und Veranstalter stehen vor der Pleite. 80% haben bereits staatliche Hilfe beantragt. Werden die bereitgestellten Gelder ausreichen oder muss die Bundesregierung da noch einmal nachlegen?
Also ich glaube, in der ganz konkreten Akutphase haben wir wirklich auch viel gemacht mit großen Hilfspaketen. Die kamen auch vor Ort an. Ich glaube, die Unternehmen haben jetzt relativ schnell auch hier Geld bekommen. Es kam auch da auch der Zuschuss kam an, der gerade für die kleinen Selbstständigen auch gedacht war, die 9.000, 15.000 Euro, das sind Mittel, die dann die Betriebskosten auch jetzt decken, die Sicherheit schaffen, aber das sind Mittel, die dann die ersten 6 oder 8 Wochen ausreichen. Und ich glaube, dass wenn jetzt auch zur Kenntnis, dass in manchen Bereichen die Krise länger dauert, brauchen wir auch noch weitergehende Programme, die einfach auch dann dafür sorgen, dass diese Liquiditätskrise nicht zu einer langfristigen Schuldenkrise wird, weil ja viele Unternehmen gerade im Bereich der Gastronomie, Hotels, Familienbetriebe sind, die über Generationen weg schon existieren. Und da machen sich junge Familien beispielsweise auch Sorgen, wie können sie dann auch das Unternehmen langfristig sichern. Und deshalb braucht auch da der Staat auch ein gewisses, glaube ich, auch Paket und Hilfspaket, wo wir dann den Unternehmen helfen, dass sie auch dann nach der Krise noch durchstarten können.
Herr Barras, eine Sache brennt vielen Familien, vielen Urlaubern noch unter den Nägeln. Sie haben Urlaub gebucht und bereits bezahlt, können ihn jetzt aber nicht antreten, Ostern, Pfingsten oder vielleicht auch im Sommer, und sollen jetzt nicht Geld, sondern Gutscheine zurückerhalten. Die Europäische Union ist davon nicht begeistert, Sie wissen es. Warum schränkt denn die Bundesregierung die Verbraucherrechte ein?
Also das ist ein Thema, das uns sehr, sehr umtreibt, weil ich auch ich habe die große Sorge, dass wir eine ganze Branche hier auch ins Wanken geraten. Und weil wir die nächsten Wochen erleben werden, dass die Kunden natürlich zu Recht ihr Geld zurückverlangen und damit aber sehr, sehr viel Geld aus den Unternehmen abfließt. Allein die nächsten Wochen wird zu erwarten sein, dass 4,5 Milliarden Euro von Groß- bis Kleinveranstaltern abfließen. Dann nochmal im Sommer noch einmal etliche Milliarden. Und es bringt dann die ganze Veranstalterbranche, vom kleinen Omnibusunternehmer bis zum großen Reisekonzern, ins Wackeln. Und ich habe die große Sorge, dass damit die ganze Reisebranche, ja, die ja unsere Urlaube immer ins Außeninland organisiert, dann in sich zusammenfällt. Und deshalb müssen wir hier wirklich, glaube ich, in dieser Ausnahmesituation überlegen, wie können wir diese Branche sichern, Liquidität mal kurzfristig in Unternehmen belassen, aber auch dem Verbraucher, dem Reisenden, sagen wir, auch den Verbraucherschutz erhalten, sodass dieser Gutschein, den wir jetzt da überlegt haben, einzuführen, der in anderen Ländern Europas auch schon existiert, dass der Gutschein ausgegeben werden kann von Unternehmen, das Geld im Unternehmen bleibt, aber dennoch der Kunde die Sicherheit hat, dass der Gutschein werthaltig bleibt. Deshalb muss auch ein Stück weit garantiert sein, auch vielleicht vom Staat garantiert sein, und muss auch nach einer gewissen Laufzeit, nach einem Jahr, wieder auch in Geld umwandelbar sein, wenn nicht in Reisen eingelöst wird. Somit hat der Kunde die Sicherheit auf Dauer, dass sein Geld nicht verloren geht, und hat aber auch die Sicherheit, dass der Konzern oder das Unternehmen, der Omnibusunternehmer, auch noch vor Ort auch weiterhin existent bleiben kann. Auch das sind Maßnahmen, die außergewöhnlich sind, aber in dieser schweren Krise vielleicht auch notwendig sind, damit wir hier wirklich auch Strukturen, Arbeitsplätze auch langfristig retten können.
Aber wenn die EU-Kommission jetzt erklärt, liebe Bundesregierung, Gutscheine sind nicht in Ordnung, ihr müsst die Verbraucher mit Geld entschädigen, dann wird sich Berlin Brüssel beugen.
Also wir haben jetzt viele Gespräche geführt mit Brüssel. Wir haben auch festgestellt, dass viele europäische Nachbarn diesen Gutschein schon gesetzlich umgesetzt haben. Also viele auch in Frankreich, Belgien, andere Länder haben den Gutschein heute schon jetzt eingeführt, weil sie auch das gleiche Problem haben wie wir. Wir wollen auch da rechtstreu bleiben. Deshalb hoffen wir da auch darauf, dass die Europäische Union die Gutscheinlösung uns ermöglicht. Wir glauben, dass das notwendig ist, um einfach die Branche zu retten. Und ich glaube, auch da hat die Europäische Union ein großes Interesse dran, weil auch da es wichtig ist, dass die Reisebranche weiterhin existent ist, weil wir ja auch diejenigen sind, die nach Griechenland reisen, nach Spanien, nach Portugal reisen. Und deshalb auch nach der Krise diese Unternehmen gebraucht werden, dass auch wieder die Hotels und die Destinationen in ganz Europa gefüllt werden und auch die ganze Branche in Europa nicht notleiden wird.
Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Deutschland ist ein föderales Land. In vielen Dingen hat nicht die Kanzlerin, sondern haben die Ministerpräsidenten das Sagen. Trotz aller Bemühungen um Einheitlichkeit führte dies zu einem bunten Flickenteppich bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Doch die Landesfürsten haben nicht die absolute Hoheit. Auch die Richter haben ein wichtiges Wort mitzureden. Heute im Saarland eine richtungsweisende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zu den bislang geltenden Ausgangsbeschränkungen. Tonja Koch berichtet.
Die Regel sei nicht länger verhältnismäßig, erläutert der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Roland Rixecker.
Uns hat überhaupt nicht eingeleuchtet, warum Großeltern ihre Enkel in einem Bau- oder Möbelmarkt treffen dürfen, aber nicht zu Hause. Beides natürlich mit dem gebotenen Abstand. Und wer der Auffassung ist, er könne diesen Abstand zu Hause nicht wahren, der ist ja nicht verpflichtet dazu, seine Familie zu sich einzuladen oder seine Familie zu besuchen.
Anders als der Verfassungsgerichtshof war die Landesregierung noch gestern davon ausgegangen, dass ein Kontaktverbot für Familienmitglieder, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, auch weiterhin Bestand haben müsse. Diese Verordnung werde nun überarbeitet, Tobias Hans, saarländischer Ministerpräsident.
Diese Entscheidung ist zu akzeptieren. Dennoch empfehle ich Ihnen, versuchen Sie, Kontakte zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands, wenn es irgendwie möglich ist, zu vermeiden.
Das Verfassungsgericht hat damit dem Eilantrag eines Saarländers stattgegeben, der sich in seinen Grundrechten beeinträchtigt sah. Der Gerichtshof sieht für die weitreichenden Grundrechtseinschränkungen, wie sie von der saarländischen Landesregierung Mitte April noch einmal bekräftigt worden sind, keine tragfähige Begründung mehr. Das sei zu Beginn der Pandemie anders gewesen. Hohe Infektionszahlen im Land und das Infektionsgeschehen im nahen Frankreich hätten, so der Präsident, die harten Einschnitte in die persönlichen Freiheiten gerechtfertigt. Inzwischen sei das jedoch nicht mehr der Fall. Und ein Rückschluss auf die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen lasse sich nicht mehr ziehen. Roland Rixecker.
Grundrechte können natürlich eingeschränkt werden, dann muss aber der Staat, der sie einschränkt, begründen, warum er das tut. Und diese Begründung muss auf tragfähigen Überlegungen beruhen. Und je mehr an Zeit verstreicht, desto mehr kann man, so sehen wir das jedenfalls, Anforderungen an die Tragfähigkeit stellen. Und wenn sich ergibt, wie wir es ja auch dargelegt haben, dass die Zahl der Infizierten bezogen auf die Einwohnerzahl eines Bundeslandes überhaupt keinerlei Signifikanz ergibt, dass Bundesländer ohne solche Ausgangsbeschränkungen wesentlich schlechter dastünden, zum Teil stehen sie deutlich besser da als Bundesländer mit Ausgangsbeschränkungen, dann genügt das aus unserer Sicht nicht für eine Begründung.
Für kommenden Montag hat die Landesregierung weitere Erleichterungen angekündigt. Unter Wahrung der Abstandsregelungen sollen Museen, Zoos und ein Teil der Sportstätten wieder geöffnet werden. Auch Gottesdienste sollen dann wieder stattfinden dürfen.
Tonja Koch. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Urteil auch in Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht untersagt ein prinzipielles Verbot von Gottesdiensten in Kirchen, Moscheen oder Synagogen. Gigi Deppe.
Wieder verlangt das Bundesverfassungsgericht, dass die Behörden genauer hinsehen. Es sei schon richtig, dass religiöse Zusammenkünfte in Corona-Zeiten gefährlicher sein könnten als etwa das Einkaufen gehen. Denn je nach Glaubensrichtung würde da vielleicht viel gesungen und laut gesprochen, also das Virus unter Umständen eher verbreitet. Aber mit Blick auf das wichtige Grundrecht der Glaubensfreiheit sei es nicht akzeptabel, dass in Niedersachsen religiöse Zusammenkünfte komplett verboten seien. Es müsse doch in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden möglich sein, Lösungen zu finden. Es sei nicht vertretbar, dass im Einzelfall nicht doch mal eine Ausnahme zugelassen würde. Ein muslimischer Verein aus Niedersachsen mit 1300 Mitgliedern hatte geklagt. Er wollte in der Fastenzeit des Ramadan das Freitagsgebet ausrichten und hatte allerhand Sicherungsmaßnahmen angeboten. In die Moschee, in die sonst 300 Menschen passen würden, sollten nur 24 eingelassen werden. Ein Abstand von 1,5 Metern sollte jeweils eingehalten werden und die Gläubigen würden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Aber vor den Instanzgerichten hatte der Verein keinen Erfolg. Erst das Bundesverfassungsgericht hat jetzt das strikte Verbot in einer Eilentscheidung gelockert. Eine Vorgabe, die auch Christen oder Juden zugutekommen dürfte.
Die Zahl der mit dem Coronavirus in Großbritannien gestorbenen Menschen ist auf mehr als 26.000 gestiegen. Erstmals wurden jetzt auch die Sterbefälle in Pflegeheimen berücksichtigt. Jens-Peter Marquardt.
Epidemiologen hatten seit Wochen befürchtet, dass Großbritannien die meisten Corona-Toten in Europa beklagen würde. Sie scheinen nun recht zu behalten. Die britische Regierung hatte später als die meisten anderen Länder den Ausnahmezustand verhängt und zwischenzeitlich auch kaum noch getestet. Inzwischen sind strikte Ausgangsbeschränkungen in Kraft, doch die langsame Reaktion am Anfang der Pandemie lässt sich dadurch nicht wieder gut machen. Die Regierung hat in den vergangenen Tagen zwar die Zahl der Corona-Tests hochgefahren, doch das selbstgesteckte Ziel, bis Ende des Monats täglich 100.000 Personen zu testen, wird verfehlt. Die britischen Labore verarbeiteten einen Tag vor Ablauf der Frist 52.000 Proben, erreichten also nur die Hälfte der Zielmarke. Die Regierung will in der kommenden Woche prüfen, ob einzelne Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. Nach diesen Zahlen gibt es wenig Hoffnung, dass dies in nennenswertem Umfang möglich sein wird.
Nach offiziellen Angaben sind die Infektionszahlen in den afrikanischen Ländern nach wie vor niedrig. Doch das könnte sich schon bald ändern. Vor allem in Bürgerkriegsländern wie Syrien droht eine Katastrophe, warnt der zuständige UN-Sondergesandte. Aus New York, Peter Mücke.
Ein landesweiter Waffenstillstand sei notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus in Syrien bekämpfen zu können, sagte der UN-Sondergesandte Pedersen bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Zwar sei die Zahl der nachgewiesenen Infektionen noch gering, es sei jedoch davon auszugehen, dass bei flächendeckenden Tests deutlich höhere Raten erreicht würden. In dieser Situation könne man sich Kämpfe zwischen den Konfliktparteien nicht leisten. Wie fragil die Lage sei, zeige der Anschlag auf einen Markt in Nordsyrien, bei dem gestern mehr als 40 Menschen getötet worden sind. Vor allem unter den Hunderttausenden Vertriebenen könnte ein Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verheerende Folgen haben. Allein seit Anfang Dezember sind nach UN-Angaben fast 1 Million Menschen im Nordwesten Syriens vor Kämpfen und Bombardierungen geflohen. In den dortigen Rebellengebieten fehlt es an Essen, Unterkünften, Heizmaterial, vor allem aber an medizinischer Versorgung. Viele Kliniken sind nach Luftangriffen Syriens oder seines Verbündeten Russlands außer Betrieb.
Die SPD-Innenexpertin Eva Högel soll nach dem Willen ihrer Fraktionsspitze neue Wehrbeauftragte des Bundestages werden. Das sorgt für Unruhe in Berlin. Kai Clement.
Sie werde eine hervorragende Anwältin der Soldatinnen und Soldaten sein und für die Abgeordneten eine kluge und versierte Ratgeberin. So heißt es in dem Schreiben, mit dem die SPD-Fraktionsspitze Eva Högel vorschlägt. Der Brief liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Ihre Benennung für das Amt des Wehrbeauftragten kommt überraschend, denn vielfach war auch von einem Interesse des SPD-Haushaltspolitikers Johannes Kahrs berichtet worden. Die 51-jährige Rechts- und Innenpolitikerin würde Hans-Peter Bartels nachfolgen, ebenfalls SPD. Dessen Amtszeit läuft Mitte Mai aus, eine zweite wäre aber möglich. Einem Bericht der Agentur AFP zufolge kritisiert Bartels, die Gründe für seine Ablösung seien ihm verborgen. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, schreibt via Twitter, Bartels hätte man gerne unterstützt, der aber erfahre aus der Presse, wie er ersetzt werden solle. Und weiter, mit der SPD sei momentan in der Sicherheitspolitik kein Start zu machen. Am Dienstag soll die SPD-Fraktion über den Vorschlag entscheiden, womöglich bereits wenige Tage später der Bundestag. Man geht von breiter Unterstützung auch von anderen Parteien aus, bittet zugleich aber um zahlreiche Anwesenheit, heißt es dazu in dem Schreiben der SPD-Fraktionsspitze. Högel wäre erst die zweite Frau in dem Amt.
Drei Prager Kommunalpolitiker stehen unter Polizeischutz, offenbar nach Morddrohungen aus Russland. Zu den Hintergründen Kilian Kirchgessner.
Die Ursache ist offenbar, dass sie Entscheidungen getroffen haben, die in Russland auf Widerspruch stießen. Der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib etwa hat den Platz vor der russischen Botschaft in Prag umbenennen lassen. Er trägt jetzt den Namen des ermordeten russischen Oppositionspolitikers Boris Nemtsov. Der Bürgermeister eines Prager Stadtviertels wiederum hat vor einigen Tagen das Denkmal des russischen Marschalls Konjew abbauen lassen, dessen Truppen nach dem Zweiten Weltkrieg Prag befreit haben. Diese lokalen Ereignisse in Prag haben in Russland hohe politische Wellen geschlagen. Nur wenige Tage nach der Entfernung des Denkmals in Prag hat der russische Präsident Putin ein Gesetz unterzeichnet, nachdem die Beschädigung von russischen Denkmälern im Ausland mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe geahndet werden soll. Auch in Tschechien wird der Fall jetzt zum Politikum. Premierminister Andrej Babiš sagte wörtlich, sofern sich die Informationen bestätigten, sei es inakzeptabel, dass ein fremdes Land Aktionen gegen tschechische Bürger unternehme.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Konrad Busen.
Quite good news. Mit diesen Worten kommentierte Amerikas oberster Virenjäger Zwischenergebnisse einer Studie für ein Anti-Corona-Medikament. Ziemlich gute Nachrichten gebe es zu Remdesivir von Gilead. Die Hoffnung trieb die Aktien des Pharmakonzerns kräftig an. Sie trieb den Aktienmarkt an der Wall Street und den deutschen Markt trieb die Hoffnung auch. Der DAX legte 3% zu, stieg auf 11.107 Punkte. Noch etwas sorgte für Auftrieb bei Aktien. Hoffnung, dass die Notenbanken noch mehr und länger die Geldpumpen am Laufen halten, noch mehr die Sicherheitsvorschriften für Banken lockern. Der Druck auf die Federal Reserve in den USA und auf die Europäische Zentralbank wächst nämlich, je schlechter die Daten aus der Wirtschaft. Heute sind neue deutsche Inflationsdaten herausgekommen. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im April nur um 0,8% gestiegen. Und die Frühjahrsprognose der Bundesregierung kam auch heraus. Da wird ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 6,3% angenommen. Beides sind gute Gründe, morgen für die Europäische Zentralbank an ihrer Krisengeldpolitik festzuhalten, sie vielleicht noch auszuweiten. Die Lufthansa bekommt derweil Hilfe in der Schweiz. Dort hieß es heute in den Radionachrichten:
Corona-Hilfe für Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss sollen Kredite von fast 2 Milliarden Franken erhalten.
Swiss und Edelweiss sind die beiden Schweizer Lufthansa-Töchter. Auch in Österreich hilft der Staat der dortigen Lufthansa-Tochter Auer. Der Aktienkurs der Lufthansa plus 5% an diesem Mittwoch.
Ein politischer Mord auf dem Boden der Bundesrepublik. Das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war ohne Zweifel eine Zäsur. Ein feiger Mord aus Hass auf politisch Andersdenkende, begangen von einem Rechtsextremisten. Fast ein Jahr ließen sich die Behörden Zeit mit ihren Ermittlungen. Heute nun erhob der Generalbundesanwalt Anklage gegen den mutmaßlichen Haupttäter. Ludger Fittgau berichtet.
Der Rechtsextremist Stefan E. wird wegen Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie versuchten Mordes an dem irakischen Asylbewerber Ahmad E. angeklagt. Der Prozess soll in Frankfurt am Main stattfinden. Der Generalbundesanwalt legte heute seine Anklageschrift vor. Stefan E. soll demnach am Abend des 1. Juni 2019 in Nordhessen nach Wolfhagen-Istar gefahren sein, um den damaligen amtierenden Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu töten. Diesen Tag, so der Generalbundesanwalt, habe der Angeschuldigte bewusst gewählt, weil er gehofft habe, im Ort wegen der alljährlich stattfindenden Weizenkirmes unerkannt zu bleiben. Gegen 23.20 Uhr habe Stefan E. sich im Schutze der Dunkelheit dem Wohnhaus von Walter Lübcke genähert, der zu diesem Zeitpunkt auf der Terrasse saß. Stefan E. habe sich an ihn herangeschlichen und ihm aus kurzer Entfernung mit einem Revolver in den Kopf geschossen, so der Vorwurf der Ermittler. Walter Lübcke verstarb noch in derselben Nacht an den Folgen dieses Kopfschusses. Jan Hendrik Lübcke, der Sohn des ermordeten Politikers, einige Monate später bei einer Ehrung für seinen Vater in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.
Besonders uns und unserer ganzen Familie fällt es schwer zu sehen und zu verstehen, wie der Extremismus wieder Raum in Deutschland findet und wie Extremisten ihr verirrtes Denken ungeschönt in die Öffentlichkeit krölen. Nicht weniger schlimm waren und sind die Kommentare und Statements, die im Geheimen und in aller Öffentlichkeit nach der Tat und sogar noch heute gesagt, gepostet, geteilt worden und werden. Hass, Brutalität, Verrohung, Demokratieverachtung und die Herabsetzung des anderen werden zunehmend salonfähig. Sogar vor einem feigen und hinterhältigen Mord schreckten die Extremisten nicht zurück.
Den mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan E. klagt die Bundesanwaltschaft heute wegen einer zweiten schweren Gewalttat an. Im Januar 2016 soll er versucht haben, bei Kassel den irakischen Asylbewerber Ahmad E. durch einen Messerstich in den Rücken zu ermorden. Ahmad E. überlebte schwer verletzt. Ausschlaggebend für die Taten sei die von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung von Stefan E. gewesen, heißt es in der heute veröffentlichten Anklageschrift. Ein Gesinnungsfreund von Stefan E., der 43 Jahre alte Rechtsextremist Markus H., wird in Frankfurt am Main gleichzeitig wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Markus H. sei zwar nicht in die konkreten Anschlagspläne auf Walter Lübcke eingeweiht gewesen, er habe aber spätestens seit 2016 gewusst, dass Stefan E. aus seiner rechtsextremistischen Weltanschauung heraus einen politischen Entscheidungsträger töten wolle, so der Generalbundesanwalt. Stefan E. war bereits Anfang der 1990er Jahre vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist beobachtet worden. Später verschwand er wieder vom Radar des Inlandsgeheimdienstes, so 2019 Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
10 Jahre war er praktisch aus unserer Wahrnehmung, damit ist nicht gesagt, dass nichts war, aber in unserer Wahrnehmung unauffällig. Insofern wurde er von uns aktuell nicht mehr schwerpunktmäßig bearbeitet.
Wie es passieren konnte, dass der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stefan E. trotz seiner hohen Gewaltbereitschaft jahrelang unbeobachtet blieb, wird wohl demnächst auch den Hessischen Landtag beschäftigen. Die Oppositionsparteien SPD, FDP und Linke wollen nun einen Untersuchungsausschuss zum Fall Lübcke einsetzen. Die Arbeit könnte parallel zum Mordprozess in Frankfurt am Main nach der Sommerpause beginnen.
Für den Deutschlandfunk Ludger Fittgau. Die Gewaltenteilung, die Trennung von Politik und Justiz ist ein Fundament der Demokratie. Jeder Versuch der Einflussnahme von Regierung oder Parteien auf die Unabhängigkeit der Richter und ihrer Rechtsprechung ist daher eine Gefahr für den Fortbestand der Demokratie. So sieht es auch die EU-Kommission und hat deshalb jetzt wegen der Justizreform in Polen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Einzelheiten von Paul Vorreiter.
Der Streit zwischen der EU-Kommission und Polen um dessen Justizreform wirkt inzwischen wie eine TV-Serie, von der es zwar schon mehrere Staffeln gibt, aber immer noch neue Episoden dazukommen. Seit Jahren kritisiert die EU-Kommission, dass Polen systematisch die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit seiner Justiz beschneidet. Diesmal geht die Kommission mit dem inzwischen vierten Vertragsverletzungsverfahren gegen ein Gesetz vor, das im Februar in Kraft getreten ist. Seitdem müssen Richter damit rechnen, Strafen zu zahlen, herabgestuft oder entlassen zu werden, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichtes in Frage stellen.
The new law on the judiciary undermines the judicial independence of Polish judges.
Das neue Gesetz über das Justizwesen untergrabe die richterliche Unabhängigkeit der polnischen Richter und sei mit dem Vorrang des EU-Rechts unvereinbar, sagte EU-Vizekommissionschefin Vera Jourova. Das Gesetz verbiete es, Bestimmungen des EU-Rechts zum Schutz der Unabhängigkeit der Justiz direkt anzuwenden. Dabei müssen sich Richter aus anderen EU-Staaten auf die Unabhängigkeit polnischer Kollegen verlassen können. Die Kritik der Brüsseler Behörde geht aber noch weiter.
There are clear risks that the provisions regarding the disciplinary regime against judges.
Es bestehe das Risiko, dass das Gesetz unter anderem dazu verwendet würde, den Inhalt von Gerichtsentscheidungen politisch zu kontrollieren, fügte Jourova hinzu. Das Gesetz sieht vor, dass sich Richter politisch nicht betätigen dürfen. Regierungsgegner bezeichnen die Reform deshalb als Maulkorbgesetz, das polnische Richter unter Druck setzt, die Justizreformen der nationalkonservativen PiS-Regierung kritisieren. Die polnische Regierung hat jetzt 2 Monate Zeit, schriftlich auf die Bedenken der Kommission zu antworten, mehr Zeit als sonst aufgrund der Corona-Krise. Wenn Warschau nicht einlenkt, kann die Kommission das Land wieder vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Vergangenes Jahr entschied der EuGH bereits, dass die Zwangspensionierung polnischer Richter am obersten Gericht sowie an ordentlichen Gerichten gegen EU-Recht verstößt. Vor 3 Wochen erst entschied der EuGH, dass die polnische Disziplinarkammer erstmal ihre Arbeit aussetzen müsse, weil sie möglicherweise nicht unabhängig sei. Ein bereits im Jahr 2017 von der EU-Kommission lanciertes Rechtsstaatsverfahren gegen Polen könnte zum Stimmentzug führen, kommt aber nicht voran. Und so deutet vieles darauf hin, dass der Streit mit Polens Regierung einfach nur wieder in eine neue Runde geht. Erst vor wenigen Tagen verteidigte der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro die Justizreformen vor dem EU-Parlament. Die Kritik würde auf Missverständnissen, Fehlauffassungen sowie aus böser Absicht verzerrten Informationen beruhen. Dabei wolle die polnische Regierung lediglich das Justizsystem effizienter machen und die Straffreiheit für Richter beseitigen. Die Entscheidung der EU-Kommission sei längst überfällig gewesen, findet Katharina Barley, SPD-Europaabgeordnete und Mitglied im Innenausschuss. Ihrer Meinung nach hätte die EU-Kommission zu einem drastischeren Mittel greifen sollen.
Sie hat Polen 2 Monate zur Äußerung Zeit gegeben. Das ist viel zu lange. Es gibt andere Fälle, in denen diese Frist deutlich kürzer war. Die Kommission hätte eine einstweilige Anordnung beantragen müssen. Dann hätte der Europäische Gerichtshof sofort tätig werden können, innerhalb weniger Tage eine vorübergehende Anordnung treffen können.
Ebenso als überfällig bezeichnete die Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke die Entscheidung der EU-Kommission. Sie plädierte dafür, die Behörde solle auch Schritte wegen der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Polen einleiten. Wahlen ohne nennenswerten Wahlkampf und gleiche Chancen seien eine Farce.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. So der Titel eines Podcasts unserer Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Wir senden jeden Abend hier einen kleinen Ausschnitt. Heute hat sich Katrin Heise mit dem Berlin-Neuköllner Stadtrat Falk Lieke über das Mit- und das Gegeneinander der Generationen unterhalten.
Es ist zunehmend so ein Lagerkoller zu merken. Auch die Jüngeren, die gern feiern oder auch einfach in der Stadt unterwegs sein wollen, sagen, so ist jetzt langsam mal gut. Bei den Älteren merke ich schon eine große Angst. Also gerade im persönlichen Umfeld, meine Mutter geht so gut wie gar nicht vor die Tür, hat nun keine Kontakte zu anderen und das belastet sie extrem, weil sie nicht mehr zu ihrem Sport gehen kann. Klar geht sie noch einkaufen, vieles mache ich dann aber auch für sie. Aber das sind so richtige Existenzängste. Also da merkt man schon einen sehr krassen Unterschied.
Einen krassen Unterschied in dem, wie das Lebensgefühl gerade ist. Aber gibt es auch, oder haben Sie selber auch für Ihren Bezirk Angst davor, dass die Generationen so stark auseinanderdividiert werden?
Also ich finde, dass es auch für uns als politisch Verantwortliche gilt, darum zu gucken, wie geht es meinem Nachbarn, meiner Nachbarin, kann ich irgendwie unterstützen oder Hilfe leisten? Das ist, was jetzt auch gefordert ist von der Gesellschaft und von dem ganz konkreten Individuum nicht nur an sich zu denken und zu sagen, ja, ich möchte auch mal wieder in eine Kneipe Bier trinken gehen. Nee, das ist jetzt gerade nicht das, was zählt. Ich kann das verstehen, aber was zählt es eben, wie geht's auch meinem Nachbarn und wie geht's meinem Umfeld? Und eben nicht so egoistisch zu sein und zu schauen, ich denke jetzt halt nur an mich, sondern eben auch zu gucken, wie geht's meinem Gegenüber, was kann ich vielleicht tun.
Zunehmender Lagerkoller bei Jüngeren, wieder feiern wollen, das hat Falko Lieke gesagt, und große Ängste dagegen bei den Alten, hat er beobachtet. Aber von so einem richtigen Gegeneinander der Generationen hat er jetzt nicht berichtet. Was sagen denn nun die Altenheimbewohner zu der manchmal doch sehr zugespitzten Debatte? Das wollte ich von Heimleiter Alexander Blum wissen.
Also das habe ich jetzt bei uns in der Einrichtung noch gar nicht als Gesprächsthema tatsächlich wahrgenommen. Natürlich im allgemeinen Umfeld schon. Aber das haben wir jetzt mit unseren Bewohnern in den Runden, die wir machen, auch noch nicht thematisiert. Also es kam jetzt nicht von den Bewohnern als Thema und wir haben es jetzt auch noch nicht angesprochen. Wir könnten das mal machen, es wäre auf jeden Fall interessant.
Ja, ist ja vielleicht auch ein unschönes Thema. Also ich weiß gar nicht, ja. Bei so vielen unschönen Themen weiß ich gar nicht, ob ich das an Ihrer Stelle ansprechen würde. Aber wie denken Sie darüber? Wie denken Ihre Mitarbeiter darüber? Diese Debatte ist ja da.
Also ich denke, man kann das nicht nur auf eine Seite sozusagen schieben und sagen, wir verzichten jetzt alle für die Alten, um die zu schützen, dass denen nichts passiert. Ich finde, das zeichnet ja auch eine Gesellschaft aus, dass man dann eben zusammenhält, auch wenn es wirklich gerade eine ganz schwierige Zeit ist. Aber wir haben auch wirklich schon schwerere Zeiten in Deutschland erlebt, dass man da wirklich zusammenstehen muss. Und der größte Teil der Bevölkerung tut es ja auch und teilt hoffentlich nicht diese Auffassung.
Also bei Ihnen ist jetzt auch nicht so eine Sorge vor zunehmender Altersdiskriminierung oder zunehmenden Generationenkonflikten.
Man muss natürlich offen darüber diskutieren und das kann natürlich auch entstehen, wenn diese ganzen Beschränkungen jetzt noch ewig weitergehen. Und es wird ja noch auf lange Sicht so sein und es ist ja immer gut, wenn man mit Problemen, wenn man die rechtzeitig erkennt und die diskutiert. Aber ich sehe das jetzt erstmal nicht.
Alexander Blum, Leiter eines Berliner Pflegeheimes, im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Heise. Und den gesamten Podcast Alltag einer Pandemie finden Sie in unserer Audiothek. Ablenkung in schweren Zeiten oder eine Extrawurst für eine ohnehin überfütterte Branche. Am möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga trotz Corona scheiden sich die Geister. Nun könnte tatsächlich trotz der vielen Bedenken der Weg freigemacht werden für einen Wiederanpfiff im Profifußball. Martina Knief.
Die Sportminister der Bundesländer haben auch grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und der zweiten Liga gegeben. Das von der Deutschen Fußballliga ausgearbeitete Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde von den Sportministern gelobt. Allerdings bleibt noch die Frage, wie es nach einem positiven Corona-Test weitergeht. Für viele ist dies ein Schwachpunkt des ausgearbeiteten Papiers. Zudem ist noch zu klären, wie es mit den Quarantänemaßnahmen für die Mannschaften bei einem positiven Test aussieht. Auch das Bundesarbeitsministerium hat dem Konzept zugestimmt. Die Zuversicht wird immer größer, dass es im Mai mit dem Profifußball in Deutschland weitergehen kann. Ob es allerdings bereits bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu einer Einigung kommt, ist offen. Eine Fortsetzung im Mai, wenn auch als Geisterspiele, wäre ein Erfolg für die DFL und ihren Geschäftsführer Christian Seifert. Der hat in den vergangenen Wochen zum einen auf die Dringlichkeit der Fortführung der Saison aus wirtschaftlichen Gründen hingewiesen, aber stets auch auf die Entscheidungsgewalt der Politik verwiesen. Außerdem ist eine Wandlung des Profifußballs sichtbar geworden. Christian Seifert betont jetzt in einem Interview mit der FAZ, dass es vielleicht eine Krise brauche, um sich zu überprüfen. Der Geschäftsführer der DFL nennt beispielsweise eine Taskforce Zukunft Profifußball, die entstehen solle, um die Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen künftig gespielt werden könne.
Soweit Martina Knief und nun die Presseschau von und mit Dietmar Reiche.
Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie drängt die deutsche Autoindustrie auf staatliche Finanzhilfen für den Kauf von Neuwagen. Die Frankenpost aus Hof lehnt das ab. Die Konzerne, die über Jahre hinweg systematisch und vorsätzlich ihre Kunden belogen und betrogen haben, die nachgerade kriminell mit der Gesellschaft umgegangen sind, haben kein Recht, jetzt nach unseren Steuern zu gieren. Vielmehr müssen sie Angebote machen, intelligente Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte für die Zukunft anbieten. Ähnlich argumentiert die Rheinische Post aus Düsseldorf. Die Regierung sollte der Autoindustrie auf keinen Fall staatliche Hilfen zusagen, die nicht an neue, strenge klimapolitische Bedingungen geknüpft sind. Kaufprämien für Verbrenner oder Dieselautos darf es schon mal gar nicht geben. Das wäre das falsche Signal auch an die Konsumenten. Die badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fordern Zugeständnisse. Wenn wir die Krise auch als eine Chance sehen, mit den gewaltigen Finanzhilfen des Staates in der Wirtschaft umzusteuern und einen starken Impuls für klimafreundlichen Umbau der Industrie zu geben, müsste sich die Autobranche zum Entgegenkommen bereit zeigen. Die Bundesregierung hat ihre weltweite Reisewarnung zunächst bis Mitte Juni verlängert. Jetzt ist es amtlich, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Der Pfingsturlaub im Ausland fällt aus. Die schwer gebeutelte Tourismusindustrie vom Reisebüro bis zum Urlaubskonzern gewinnt etwas Planungssicherheit. Dass es für den Sommerurlaub dann besser aussieht, darf man hoffen. Damit rechnen sollte man besser nicht. Selbstverständlich muss am Ende der Gesundheitsschutz der Reisenden Vorrang haben, betont der Mannheimer Morgen. Aber die Menschen haben sich die schönste Zeit des Jahres nach all den Entbehrungen der Corona-Krise verdient. Urlaub ist keine Nebensache. Insofern ist die Politik gefordert. Die Stimmen nach einer Lockerung der Corona-Auflagen werden lauter. In Deutschland bröckelt der Corona-Burgfrieden, ist sich die Nordwestzeitung aus Oldenburg sicher. Trotz der Mischung aus Angst und Gehorsam, die im Land das Regiment übernommen hat. Das ist eine gute Nachricht. Die vermeintliche Alternativlosigkeit regierungsamtlicher Maßnahmen zweifeln mehr und mehr Menschen an. Gut so, der Zweifel ist Motor der Veränderung. Hoffentlich bemerken das auch Kanzlerin und Ministerpräsidentin. Die Zeitung Der Freitag attestiert Gesellschaft und Politik einen Pandemie-Absolutismus. Man gewinnt den Eindruck, je höher der Einsatz wird an menschlichem Leid und wirtschaftlichen Kosten, desto weniger können wir von dieser Entscheidung abrücken. Dabei lässt sich ein verantwortungsvoller Weg aus dieser Krise ja vorstellen. Die Kindergärten müssen geöffnet werden und die Schulen in den unteren Klassen. Vor allem einen zweiten Lockdown darf es aber nicht geben.
Soweit die Presseschau. Vielen Dank, Dietmar Reiche. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Gleich übernimmt die Kultur meine Kollegin Andrea Gerg. Das Team dankt für ihr Interesse und wünscht Ihnen noch eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.